Mehr als vier Fragen. Der rotarische Podcast mit Florian Quanz.
Und Oliver Radkolb. Herr Radkolb, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.
Ja, ganz herzlichen Dank. Sehr geehrter Radkolb, Sie haben als Historiker anlässlich des 100-jährigen Jubiläums die Geschichte des Rotary Clubs Wien aufgearbeitet. Wie kam es zu diesem Auftrag?
Ich habe schon vor einigen Jahren die große Freude gehabt, bei einem Projekt deutscher rotarischer Freunde mitarbeiten zu können zum Thema Rotary und der Nationalsozialismus. Wie Sie wissen, war das lange ein Tabuthema, auch in der rotarischen Bewegung. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren völlig geändert und ich habe im Zusammenhang mit dieser Publikation, die dann auch bei der World Convention in Hamburg vorgestellt wurde, den Österreich-Teil verfasst. Die österreichischen Clubs wurden ja einige Monate später nach dem sogenannten Anschluss 38 zwangsaufgelöst und dadurch gibt es eine etwas längere Geschichte und aufgrund dieser Publikation ist Präsident des Rotary Clubs Wien auf mich aufmerksam geworden.
Und dann haben Sie Ihre Arbeit begonnen. Wie schwierig gestaltete sich denn dabei die Recherche?
Ich muss vorweg sagen, dass ich die volle Unterstützung des Clubs hatte, also sowohl von Präsidenten Andreas Plaschke als auch von seinem ganzen Team. Und immer wenn ich Projekte angehe, ist meine erste Recherchetätigkeit, dass ich versuche, in diversen Kellern oder anderen Orten internes Material zu finden. Es gab lange immer wieder Gerüchte, es gibt ein Archiv, ist aber nicht zugänglich, hin und her. Und dann ist es eigentlich sehr schnell gegangen und in einem leider etwas feuchten Keller eines rotarischen Freundes ist das komplette Archiv seit der Gründung des Rotary Clubs Wien, des ältesten deutschsprachigen Clubs, aufgetaucht. Ich habe es dann in einen Eiskasten stecken lassen, einige Zeit, da es furchtbar gemuffelt hat und habe dann die Arbeit an dem Archiv durchgeführt. Das Archiv besteht nicht nur aus den üblichen Wochenberichten, die ich inzwischen schon aus Leipzig hatte und auch digitalisiert habe. Ich habe auch viel Material aus dem Archiv von Evanston, von der Zentrale mir geholt. Aber das war dann schon ein sehr spannendes Material, auch mit schönen Bildern, Korrespondenzen und vor allem auch die bisher völlig unklare späte Wiederbegründung des Clubs erst Anfang der 50er Jahre konnte ich aufgrund der Unterlagen ganz gut rekonstruieren.
Sie haben unter anderem die Stadt Leipzig erwähnt, wo Sie fündig geworden sind. Für unsere Hörerinnen und Hörer, wo dort genau?
In der Nationalbibliothek. Es gibt dort eine große Rotary-bezogene Sammlung. Und ich habe mir dann, um das einfach auch professionell zu gestalten, eine Mitarbeiterin engagiert, die für mich den kompletten Bestand zu den österreichischen Clubs mit einer einzigen Ausnahme digitalisieren konnte. Weil in dem Moment ist ja auch die Durchsuchbarkeit gegeben der Files und man kann ganz anders damit ordnen. Und auch ganz anders damit dann recherchieren und analysieren.
Das heißt, Sie haben gleich die Gelegenheit genutzt, die Daten aller österreichischen Rotary-Clubs
sich anzuschauen. Genau, mit Ausnahme eines Clubs, wo die Originale so schlecht beisammen war, dass eine Digitalisierung vorerst nicht möglich war, richtig. Ja.
Welche der genannten Quellen war denn tatsächlich die ergiebigste für Sie oder die wichtigste?
Naja, ich verwende auch in meinen wissenschaftlichen Arbeiten immer einen Quellenmix. Ja. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel gefunden im online publizierten Rotarian. Ja. Also wirklich Dinge, die ich in den Unterlagen in Wien nicht gefunden habe, was internationale Aktivitäten von Clubmitgliedern betroffen hat. Dann habe ich auch versucht, biografisch zu forschen. Es gibt ja inzwischen eine wirklich unglaublich fundamentale Studie von Hermann Schäfer über die NS-Opfer der Rotary-Clubs in Deutschland. Ich habe einen kleinen Appendix für Österreich dazu gestellt. Und man merkt, wie wichtig biografische Forschungen sind. Also ich konnte dadurch einige Dinge auch dann präzisieren, die in den Unterlagen nicht so klar dokumentiert sind. Ich habe auch eben halbwegs, glaube ich, die Zahl der verfolgten Mitglieder rotarischer Clubs und in dem Fall des Rotary Clubs Wien rekonstruieren können.
Welche unerwarteten Hürden hatten sich aufgebaut?
Ehrlich gesagt, die größte Hürde, ich hatte zu viel Material und zu wenig Platz. Ja, das war die einzige und größte Hürde. Und wir haben es dann auch versucht, ein bisschen hinunter zu kürzen. Also man hätte noch zum Beispiel wesentlich genauer die Vortragstätigkeit analysieren können, die sehr ungewöhnlich ist beim Rotary Club Wien. Rotary Club Wien ist, wenn man so will, eine sehr stark von Unternehmern, aber auch gleichzeitig von Wissenschaftlern und Künstlern getragene Einrichtung gewesen. Also man hat sehr früh diskutiert, die Zollschranken wieder zu reduzieren oder abzubauen, internationale Aktivitäten zu stärken, um auch die europäische und österreichische Wirtschaft voranzutreiben. Also wirklich sehr spannende Aktivitäten und Vorträge. Also da gibt es noch viele, glaube ich, interessante Punkte, die man im Detail noch analysieren kann. Und man sieht auch, wie erfolgreich der RC Wien und dessen Mitglieder waren, die ihre Meetings zum Unterschied von anderen Clubs auch für internationale, nicht rotarische Gäste geöffnet haben. Also bei jedem Meeting war wirklich alles, was interessant gerade in Wien gewesen ist, aus dem Ausland zu Gast. Und diese spezifische Form eines Netzwerkes hat auch unter anderem mitgeholfen, dass sehr früh die World Convention dann 31 nach Wien geholt wurde.
Sie haben es schon erklärt, wie wichtig bzw. wie gut tatsächlich die Kooperation des Rotary Clubs und aller Mitglieder war. Wäre eine solche Forschungsarbeit Ihrerseits überhaupt denkbar gewesen, wenn Teile oder der Club als Gesamtes gesagt hätte, wir wollen das gar nicht?
Ist schwer abzuschätzen. Also meinen Text hätte ich schon hingekriegt. Was für mich auch sehr hilfreich war, das möchte ich auch nochmals betonen, ich habe zwei Vorträge über die Zwischenergebnisse bei großen Clubmeetings gehalten und habe wertvolle Hinweise, auch Korrekturen dadurch erhalten, vor allem dann für die Spätphase, so 60er, 70er, 80er Jahre bis in die Gegenwart. Also ich konnte zum Beispiel das Kapitel Aufnahme von Frauen eigentlich erst durch die Beiträge aktiver älterer Rotarier und auch Rotarierinnen rekonstruieren und korrekt bringen auf die sozialen Aktivitäten des RC Wiens, vor allem nach 1989-90. Da waren mündliche Mitteilungen extrem wichtig. Also ich glaube, die Qualität der Broschüre hätte sicher darunter gelitten, vor allem in der Zeit, würde ich sagen, ab den 70er Jahren, wenn ich nicht die vielen Beiträge von Clubmitgliedern erhalten hätte.
Wenn Sie zweimal einen Zwischenstandsbericht gegeben haben, die auch für Sie sehr wertvoll waren, wie lange hat Ihre Arbeit denn insgesamt gedauert?
So, ich hatte ja schon viele Vorarbeiten aufgrund dieser Textierung der Broschüre Rotary im Nationalsozialismus und dann der Forschungen für das Buch von Hermann Schäfer. Also insgesamt habe ich dann ungefähr ein Jahr weiter geforscht und geschrieben. Der Quellenfund ist, wie gesagt, eine Zeit lang in einem Eiscontainer gelegen, um die Feuchtigkeit halbwegs rauszukriegen, weil man sonst damit nicht hätte arbeiten können, weil er so nach einem feuchten Keller gestunken hat. Ich hatte nur eine Box in meinem Büro, ich musste die sofort wieder rausbringen, es wäre unmöglich gewesen. Aber dank der Technik war das dann eigentlich alles leicht wieder zu organisieren.
Also falls mal ein Kollege auch das Problem hat, Material aus feuchten Kellern zu erhalten, Sie sind Experte, was man da tun muss, um es dann anschließend verwenden zu können. Ja. Für all diejenigen, die jetzt ihre Forschungsarbeit nachlesen wollen, natürlich gibt es einen Beitrag in dem Reverse-Anhang 100 Jahre Rotary in Österreich, der im Rotary-Magazin erschienen ist. Aber gibt es darüber hinaus eine Publikation, wo man Ihre Forschung nachlesen kann?
Ja, also es gibt eine gedruckte Fassung und eine E-Mail an meine Adresse oliver.rathkolb@univie.ac.at genügt und ich schicke auch gerne das PDF.
Großartig. Wie wichtig war es eigentlich für Ihre Arbeit, dass Sie selbst nicht Mitglied beim Rotary Club Wien, sondern bei Wien-Stephansplatz sind? Also ich sag mal, so einen gesunden Abstand zum Club und den dortigen Mitgliedern haben.
Ja, ich glaube, es war schon von Vorteil, vor allem in der doch sehr umkämpften Frauenfrage. Es gab im Rotary Club Wien eine Grundsatzdiskussion, dann viele Jahre Funkstille und dann hat das endlich funktioniert. Ja, also es wurde sehr intensiv und nachhaltig diskutiert und ich glaube, da war es ganz gut, dass ich da nicht mit einigen der damaligen Akteuren bekannt war, obwohl ich einige gekannt habe aus anderen Tätigkeiten, wie den früheren Präsidenten von RC Wien, Wolfgang Stallenberg, einen österreichischen Spitzendiplomaten. Und da ist wieder interessant, dass er wirklich ganz früh das Banner der Öffnung des Clubs für Frauen geschwungen hat. Anfangs nicht erfolgreich, aber man zeigt, wenn man den langen Atem hat, dann funktioniert schon.
Ja, und das war nicht nur beim RC Wien so, da gibt es ja auch einige andere Beispiele von tatsächlich alten Rotary-Clubs, wenn wir nach Deutschland schauen, der Rotary-Club Hamburg. Hat sich, glaube ich, ähnlich lange mit dieser Frage tatsächlich beschäftigt, bis man dann...
Das war, glaube ich, ein Thema, aber was so rückblickend dann, ich habe das auch versucht, ein bisschen zu thematisieren, die Argumente, die da teilweise gebracht wurden, waren schon sehr an den Haaren herangezogen, ja. Aber das ist einfach so mit traditionellen Männerclubs. Aber ich gehöre ja einem Club an, der federführend von Frauen gegründet wurde. Und bei uns gibt es eigentlich schon seit der Gründung dieses Problems keine derartigen Fragen und Debatten. Also insofern, glaube ich, war es schon gut in dieser Frage und auch in anderen Fragen, dass ich nicht zu tief in das aktuelle rotarische Leben eingebunden war und eher von außen, aber doch in der Kenntnis auch rotarischer Traditionengeschichte das Projekt umgesetzt habe und ich hatte eigentlich auch nur gutes Feedback und ist bisher alles sehr gut angekommen.
Sie haben gerade das Stichwort rotarische Traditionen genannt. Wie wichtig ist es denn, Rotary zu kennen, wenn man als Historiker die Geschichte eines Clubs aufarbeitet? Also war es für Sie hilfreich oder gar eine Grundvoraussetzung, selbst Mitglied zu sein?
Ja, also könnte meiner Meinung nach genauso ein nicht-rotarischer Historiker, eine Historikerin eine derartige Arbeit machen. Ich drehe es eher um. Ich habe es immer bei all meinen Aktivitäten, auch an der Universität Wien, eigentlich als Aufgabe gesehen, wenn ich einem Verein oder einem Arbeitgeber angehöre, dass ich dessen Geschichte auch wirklich kenne. Im Falle unseres Instituts, des Instituts für Zeitgeschichte, war es ja so, dass es von einem ehemaligen Nationalsozialisten gegründet wurde in den 60er Jahren, der eigentlich in seiner Einstellung her ein Monarchist war, aus der christlich-sozialen konservativen Ecke kommt, dann zu den Nazis gegangen ist und dann nach 45, nach einigem Überlegen, bei der ÖVP gelandet ist und auch dieser Partei Verbindung letzten Endes seinen Lehrstuhl verdankt hat und es war lange, wenn man so will, eine merkwürdige Geschichte bei unserem Institut, dass zwar jeder ungefähr wusste, wo der Institutsgründer herkommt, nur hat nie jemand von seinem ersten Assistenten, es waren nur Männer, darüber geschrieben und da war für mich klar, in dem Moment, wo ich ans Institut komme, habe ich sofort dann eigentlich einen Text dazu geschrieben.
Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass Rotary-Clubs, vor allem diejenigen, die vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, ihre Geschichte aufarbeiten?
Ich glaube, gerade in der Gegenwart ist es noch wichtiger als noch vor 10, 15 Jahren, weil die Demokratie ähnlich wie in der Zwischenkriegszeit vor großen globalen Herausforderungen steht. Ja, die rotarische Bewegung ist inzwischen auch eine globale Bewegung geworden, wenn Sie sich ansehen, die Zuwachsraten in Asien beispielsweise. Gleichzeitig müssen wir uns schon als Rotarier die Frage stellen, wie verhalten wir uns gegenüber Menschenrechtsverletzungen, wie verhalten wir uns gegenüber Diktaturen, ja. Und diese Frage hat sich natürlich massiv in der Zwischenkriegszeit gestellt. Ja, und man muss sagen, dass vor allem Rotary International hier eine sehr, würde ich sagen, Appeasement-ähnliche Position bezogen hat. Also der italienische Faschistenführer Benito Mussolini hatte eine eigene Sondergeschichte im Rotarian. Auch wurden alle anderen autoritären und totalitären Bewegungen bis auf die Sowjetunion und den Kommunismus hofiert. Also das reicht von dem österreichischen Dolfus Schutschnigg-Regime über die spanische Diktatur von Franco bis hin zum Nationalsozialismus und Adolf Hitler. Also noch 1937 beispielsweise wird unter großer auch PR-Aktivität ein Treffen zwischen einer deutsch-französischen rotarischen Jugendgruppe und Adolf Hitler am Berghof organisiert, ja. Also da stellt sich schon die Frage, sollten wir nicht auch mit diesem kritischen Blick in die eigene Geschichte und vor allem dem furchtbaren Verhalten, und das hat ja Hermann Schäfer wirklich im Detail für viele, viele Clubs und Einzelschicksale dokumentiert, wie schlecht und eigentlich unrotarisch man mit Mitgliedern jüdischer Herkunft umgegangen ist, auch mit Freimaurern übrigens. Das ist in Österreich das große Thema, bevor die Nationalsozialisten die Clubs schließen. Also Mitglieder jüdischer Herkunft bleiben in den österreichischen Clubs, aber die Clubs, die dann nach der Auflösung der Rotary Clubs in Deutschland überbleiben, entscheiden sich, alle Freimaurer aus den Clubs hinauszudrängen oder, wenn notwendig, auszuschließen. Also auch eine Art voreilender Gehorsam vor dem Nationalsozialismus. Und dann hat man noch, was wir auch in Deutschland finden, in den letzten Wochen und Monaten bekannte, hochrangige, spätere NS-Potentaten in Clubs aufgenommen. Also Rotary Club Wien zum Beispiel, Hans Fischböck, der eine unrühmliche Rolle bei allen sogenannten Arisierungen, beim Vermögensraub an Juden, dann nach dem Anschluss gespielt hat. Also da gibt es sozusagen, glaube ich, viel, dass man aus der Geschichte erfahren kann, mit dem man sich auseinandersetzen kann und es auch dann als eine Art Orientierungswissen im Umgang mit Diktaturen und totalitären Regimen in der Gegenwart auch verwenden kann. Ich weiß, dass das vor allem in der Zentrale in den USA ein heikles Thema ist, aber die Amerikaner haben derzeit mehr als große eigene Probleme, was eine funktionierende parlamentarische Demokratie betrifft, was Gewaltenteilung betrifft und anderes mehr, die Stellung der Unabhängigkeit von Kunst und Universitäten und, und. Also ich glaube, dass auch dort die rotarischen Clubs momentan auf Ebenen gefordert sind, die sie bisher eigentlich eher ausgeklammert haben.
Ja, aber kann das wirklich eine Ausrede dafür sein, die eigene Geschichte aufzuarbeiten?
Na, ist ja keine Ausrede, sondern ich finde, man sollte historisches Wissen nicht nur zwischen zwei historischen Buchdeckeln ablegen, sondern auch das in aktuelle Diskussionen weiterführen. Ja, weil diese Frage der wehrhaften Demokratie ist ja nicht nur eine Frage, die sich in der Zwischenkriegszeit gestellt hat, sondern die sich in der Gegenwart noch stärker stellt. Und das betrifft momentan, auch was meinen eigenen Bereich betrifft, die Universitätslandschaft ganz stark in den USA. aber auch in vielen anderen Segmenten und natürlich auch in Europa. Denken Sie an Ungarn und, und. Also insofern, glaube ich, hilft uns ein offenes historisches Verständnis über die Vergangenheit auch der rotarischen Clubs besser auch klarer in der Gegenwart zu urteilen und zu entscheiden. Und dann gibt es einen Punkt, den wir gerne vergessen, dass, und das machen wir seit 2017 immer wieder in historischen Umfragen, dass wir autoritäre Einstellungen mit unkritischem Geschichtswissen verbinden. Ja, also durch entsprechende Fragen, was Diktatoren betrifft und so weiter. Und wir sehen eindeutig, wer eine unkritische Sicht auf die eigene nationale Geschichte hat, ist tendenziell wesentlich stärker prädestiniert, autoritäre, antidemokratische Einstellungen auch zu akzeptieren und selber umzusetzen. Also es gibt einen Konnex zwischen kritischer historischer Vergangenheitspolitik und aktivem demokratischen Bewusstsein und demokratischer Gesinnung. Und da sehen wir bei allen Debatten rechtsradikaler, rechtsextremer, rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa. Und wir haben ja zum Unterschied von der Bundesrepublik Deutschland eine längere Tradition in dieser Richtung, da wir seit 1949 eine Partei im Parlament haben, die spätere FPÖ, die als eine Art Schutztruppe für die ehemaligen Nationalsozialisten gegründet wurde und dann seit Haider 2000 wieder dorthin zurückgefunden hat. Also da merkt man, es gibt einfach eine Wechselwirkung und damit holen wir historisches Wissen eigentlich in die gegenwärtige Diskussion. Und die rotarische Bewegung ist in einem demokratischen Umfeld entstanden, ja. Und glaube ich, da tut sie sehr gut daran, sich auch mit diesen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen.
Wenn Clubs jetzt auch Ihrem Ratschlag folgen und die Geschichte aufarbeiten und gleichzeitig das Wissen über die Geschichte auch in die Gegenwart transferieren, um auch Antworten und Problemen der Gegenwart sich damit zu stellen. Welche Vorarbeit können Clubs leisten, bevor ein Historiker wie Sie seine Arbeit aufnimmt? Also wie könnte man Ihnen die Arbeit erleichtern?
Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich noch ehemalige Funktionsträger zu befragen. Ja, also gerade, würde ich sagen, für die spätere Nachkriegszeit ist das die letzte Chance. Ja, also was 60er, 70er Jahre betrifft, ja. Also da gibt es ein reiches Wissen, das leider nicht genützt wird. Ja, das ist, glaube ich, eine offene Frage, also was Governor betrifft. Also ich habe zum Beispiel aus Interviews ehemaliger Governors über die Rolle des RC Wiens und österreichischer Clubs bei der Wiedererrichtung von rotarischen Clubs in Ungarn, in der Tschechoslowakei beziehungsweise im ehemaligen Jugoslawien wirklich sehr viel erfahren. Und ich bin sicher, man hätte noch mehr erfahren, ja, wenn man auch Interviews hätte führen können, weil sie nicht mehr leben. Also das, finde ich, ist eine offene Geschichte, eine Art Oral History Datenbank von rotarischen Entscheidungsträgern, aber auch innerhalb der Clubs, ja, von älteren Mitgliedern, die sich an die Clubgeschichte erinnern. Und das Zweite ist dann, also nicht nur die Wochenberichte, sondern auch Korrespondenz zu bewahren oder dann wieder zugänglich zu machen. Ja, ich weiß, dass das sehr schwierig ist, weil ja versucht wird, diesen administrativen Bereich bei Rotary möglichst klein zu halten, auch um mehr Mittel für rotarische Aktivitäten zu finanzieren. Also da in diesen beiden Bereichen, glaube ich, gibt es Luft nach oben, Oral History Projekte zu machen und dann auch gleichzeitig vielleicht zu versuchen, Korrespondenz zu finden. Ich habe zum Beispiel in Wien von einem rotarischen Freund tolle eigene Unterlagen bekommen, die es im Archiv gar nicht mehr gegeben hat. Also auch in Privatbeständen kann sich da noch einiges finden.
Nun hatten Sie das Glück, tatsächlich auf ein großes Archiv zu stoßen, im Falle des RC Wien, auch wenn es feucht im Keller lag. Clubs, die das bislang nicht haben, aber sagen, besser spät als nie, wir legen uns jetzt ein Clubarchiv an. Worauf sollte unbedingt geachtet werden? Was sind so die drei Kardinalsfehler, die man begehen könnte?
eine gute Frage, was man machen sollte. Ich glaube, ideal wäre, wenn man jetzt gerade in der Gegenwart sehr früh beginnt, alles nur mehr digital zu archivieren. Ja, also die ganzen Wochenberichte, Protokolle, Korrespondenzen, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass dieser digitale Bestand auch professionell gesichert wird. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Schwierigkeit ist, dass es nicht leicht ist, Retro zu digitalisieren, weil das sehr kostenintensiv ist, weil das sind immer Materialien, die kann ich nicht einfach durch einen Scanner laufen lassen, sondern muss sie mit der Hand umdrehen etc. Aber so kleinere Projekte, wo man die Wochenberichte, soweit sie erhalten sind, auch rückwärts digitalisiert, Volltext erfasst, das sind schon wichtige Aktivitäten. Aber nach wie vor, glaube ich, generell sollte man wirklich darauf schauen, dass das Archiv immer beisammen bleibt, ja, dass es bitte trocken gelagert wird, ja, dann gibt's immer eine gute Basis und dass man vielleicht auch ältere Mitglieder in einem Call bittet, ihre eigenen rotarischen Materialien zur Verfügung zu stellen. Dabei ist ein riesiges Problem, das ich leider beim RCD nicht lösen konnte. Ich habe wirklich teilweise tolle historische Fotos, die nicht beschriftet sind. Ja. Also dass, wenn man visuelle Quellen übergibt, diese auch beschriftet. Ich hatte auch zum Beispiel das Problem, ich hatte eine DVD eines Interviews eines sehr alten Rotariers aus der Zwischenkriegszeit. Die DVD war leer, weil sie nicht professionell gelagert war und gesichert war. Und solche Dinge, glaube ich, da müsste sich jemand kümmern. Und da muss auch ein bisschen eine Kontinuität geben, dass man darauf schaut, dass digitalisiert wird, dass es gut gesichert wird und die Printmaterialien auch in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.
Ich hoffe, Herr Radkolb, dass wir dem ein oder anderen Club es schmackhaft gemacht haben, sich der eigenen Geschichte zuzuwenden, sie aufzuarbeiten, ein Archiv anzulegen, sofern noch keins besteht. Wenn dann alles soweit bereit ist, dass man mit der Aufarbeitung beginnen kann, würden Sie denn persönlich zur Verfügung stehen, wenn sich Clubs bei Ihnen melden?
Na, ich muss gestehen, ich habe gerade das Drama meines nächsten Buches vor mir. Da geht es um die Turboglobalisierung von 1914 und heute. Ich muss bis 10. September die Druckfahnen lesen, neue Bilder suchen und das nächste Projekt eines auch übrigens ehemaligen Rotariers steht an. Herbert von Karajan und der Nationalsozialismus und Herbert von Karajan ist in Aachen zum Rotary Club gekommen. Also ich bin momentan völlig eingedeckt und kann nur kleine Tipps geben und meine Studie zur Verfügung stellen. Aber es gibt ja auch dieses große Projekt Rotary im Nationalsozialismus mit einer hervorragenden Datenbank, die online zugänglich ist, mit viel Informationen, mit viel grauer Literatur. Also da ist man schon sehr gut aufgehoben.
Haben Sie denn im Falle von Herbert von Karajan beim RC Aachen schon angefragt, ob Sie...
Nein, habe ich noch nicht, werde ich aber machen. Und ich werde mir auch aus Leipzig wieder alle Berichte des RC Aachen besorgen. Ist schon eine interessante Geschichte, weil Herbert von Karajan ist ja vor dem Parteiverbot der NSDAP in Österreich 1933 schon zur NSDAP gegangen in Salzburg, dann am Ort seiner ersten großen Stelle als zweiter Kapellmeister im Stadttheater Ulm und dann in Aachen wurden die beiden Mitgliedsnummern, weil das natürlich den Reichsschatzmeister total verwirrt hat, dass es einen gibt mit zwei Mitgliedsnummern, in eine neue hineingestopft, ja. Und gleichzeitig habe ich mich schon gewundert, warum er zu Rotary geht. Weil man darf ja nicht vergessen, dass nach 1933 schon massiver politischer Druck auf Rotary ausgeübt wurde. Ja, es war zwar formal bis zu dem berühmten Beschluss 37 auch NSDAP-Mitgliedern möglich, zu Rotary-Clubs zu gehen, aber wirklich ideologisch vernünftig sozusagen war das nicht. Ja. Warum man das getan hat, ist mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob ich das je klären kann, aber es gibt ein zweites Rätsel in seiner Karriere. Er hatte eine heftige interne Debatte ausgelöst. Es gab auch ein Parteigerichtsverfahren gegen ihn, weil er eine sogenannte Vierteljüdin geheiratet hat, Anita Gütermann aus der berühmten Neseiden-Dynastie. Und obwohl er dann zum Zeitpunkt des Eheabschlusses wusste, dass er Probleme gibt. Ja, die Frau Gütermann hatte bis dahin überhaupt nicht gewusst, dass sie einen jüdischen Großvater hatte übrigens. Ja. Ist er eigentlich zu ihr gestanden und hat sie trotzdem geheiratet, obwohl das hätte bedeuten können, politischen Reglementierung, Parteiausschluss und sicher nicht sehr karrierefördernd. Ja. Also es sind viele Fragezeichen bei ihm, auch diese rotarische Mitgliedschaft ist eine neue und ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr wieder ein spannendes Buch anbieten kann.
Davon bin ich überzeugt und ich kann mir gut vorstellen, sollte es ein Archiv vom Rotary Club Aachen geben oder in Leipzig, dass Sie da fündig werden. Möglicherweise tauchen ja andere Mitgliedsnamen im Club auf, mit denen er anderweitig auch schon zu tun hatte. Und vielleicht haben Freunde, Bekannte ihm sozusagen den Weg auch zur Rotary geebnet, ohne die er möglicherweise den Weg nicht in die Gemeinschaft gefunden hätte.
Das ist richtig. Also wie gesagt, eine spannende Geschichte und die verdanke ich auch dem Team eben im großartigen Projekt Rotary und Nationalsozialismus. Und das ist wirklich, muss ich sagen, eine ganz tolle Geschichte, weil schon so viel Material dort gebunkert und auch gut auffindbar und vernetzt ist, dass dann solche Informationen eben auch weiterhelfen. Und mit dem großen Werk von Hermann Schäfer, ja, ist da auch ein, glaube ich, guter publizistischer Hintergrund geschaffen worden. Ja, und das Buch erscheint ja jetzt schon in zweiter Auflage. Also man merkt auch, dass es großes Interesse bei den rotarischen Clubs gibt.
Und das haben Sie und Ihren Mitstreiter auch wirklich verdient, weil es ein großartiges Buch ist für alle, die es noch nicht erworben haben. Auch auf rotary.de werden Sie fündig. Auch darüber können Sie das Ganze ordern. Eine tolle Publikation. Herr Radkolb, ich darf mich ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken, für das informative Gespräch. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn Ihre nächsten Arbeiten fertiggestellt sind und Sie das nächste gedruckte Buch in der Hand halten. Bitte kommen Sie dann auf uns zu, dass wir es auch im Rotary-Magazin vorstellen dürfen. Das machen wir sehr, sehr gerne. Und ja, wünsche Ihnen dafür viel Tatkraft und alles Gute.
Vielen Dank und ich danke auch für das angenehme Gespräch.
Ja, und ich darf zum Schluss noch auf die nächste Folge hinweisen mit Patrick Plöger von Club Merchandise. Club Merchandise ist ein Anbieter für Rotary Merchandise Produkte, aber keine Angst, das wird jetzt keine Verkaufs-Podcast-Folge, wo Patrick Plöger das Neueste anpreist, was es bei ihm zu kaufen gibt, sondern vielmehr ist das ein Servicegespräch, weil wir unter anderem mal der Frage nachgehen, was dürfen Rotary Clubs selbst an Produkten auf den Markt bringen? Von Rotary Sekt über Schokolade bis hin zu Bier. Es gab schon eine ganze Menge im Laufe der vergangenen Jahrzehnte, aber wann darf ich das Rotary Logo da drauf drucken, brauche ich dafür eine RI-Lizenz oder nicht? Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen und Patrick Plöger als Experte ordnet das für uns ein. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch in der nächsten Folge wieder einzuschalten. Bis dahin, Ihnen alles Gute.